Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power & Pace. Meine Stimme kennt ihr schon. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon. Und heute sitzt nicht euer und unser Coach Björn Geßmann bei mir, sondern ich habe gleich zwei Gäste.
Moin.
Moin.
Moin, ihr beiden. Die eine Stimme kanntet ihr vielleicht schon, Frank Wechsel, der Publisher von Triathlon.
Das war dann wahrscheinlich meine Stimme.
Wahrscheinlich. Und Jonas, du darfst dich gern selbst noch einmal vorstellen.
Ja, ich bin Jonas, ich bin der Sohn von Frank.
Genau, dich hat man ja bestimmt auch schon im einen oder anderen Video vielleicht mal gesehen und ihr sitzt heute bei mir, weil ihr was ganz, ganz Großes vorhabt demnächst.
Ja, wir regenerieren nämlich schon, oder Jonas?
Ja, ich regeneriere gerade erstmal meine Krankheit aus und dann hoffe ich, dass ich noch ein bisschen... paar Kilometer machen kann und dann regeneriere ich nochmal.
Ja, aber Thema Regeneration, Anna, hau raus, du hast da was für uns.
Genau, der Partner der heutigen Episode ist nämlich passenderweise Feels-like. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, ins Handgepäck einzupacken, den Muscle-Komplex. 31 Wirkstoffe sind enthalten, sonst nichts, kein Wasser, kein Alkohol als Füllmittel, wie es bei vielen anderen Produkten der Fall ist. Ihr tragt das Ganze auf eure, vermutlich auf die Oberschenkel auf. Und über das Nervensystem der Haut funktioniert das Ganze. Also schon beim Auftragen werdet ihr voraussichtlich eine Wirkung spüren, die auch sehr lange anhält, wie ich finde.
Nehmen wir mit, oder?
Ja.
Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Mit dem Code PP10 könnt ihr 10% sparen. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil das Produkt ja schon recht hochpreisig ist, aber ja, hält eine ganze Weile, also deutlich länger, als ihr unterwegs sein werdet nach Kalmar. Das können wir jetzt ja schon mal sagen. Und probiert das Ganze gern mal aus. Sollte es nicht funktionieren bei euch, dann habt ihr eine 100-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Genau, aber ich denke nicht, dass ihr die in Anspruch nehmen müsst.
Ja, ich sag ja immer, gebt dem Jonas alles, was ihn schnell macht, aber nicht zu schnell. Also den Muscle-Komplex nehme ich.
Ja, du, wenn
ich
das irgendwo
rumliegt. Ich gebe dir ein bisschen was ab.
Wenn das irgendwo rumliegt, dann...
ja, okay, ich muss gucken, was ich wohin lagere und einpacke. Ich muss Geheimverstecke finden. Sehr gut.
Ja, Frank, das ist deine 13. Langdistanz, die du nächste Woche machen wirst. Welches war die schönste bisher?
Boah.
Bestimmt schwierig zu sagen, aber so ganz spontan.
Ganz spontan, erste Langdistanzen sind natürlich immer was Besonderes, was Schönes. Das war für mich 1995 in Schwerin. Ein kleines Rennen damals, Schweriner Schloss-Triathlon. Dann natürlich das erste Mal Rot. Anna, du kannst es bestätigen, ist immer was Besonderes, ja. Immer was Schönes. Heimrennen in Hamburg sind auch was Schönes. Und ich war total baff von deiner Heimat, von Frankfurt, was da an der Laufstrecke los war. Das war besonders schön. Und ja, ich habe so viele schöne Sachen erlebt. Also Rot habe ich 4-mal gemacht, Hamburg 2-mal. Almere habe ich jetzt so im ersten Moment gar nicht dran gedacht. Das war nett, aber jetzt nicht schön, wenn man den Vergleich zu anderen Dingen hat. Und Südafrika war natürlich auch ein Riesen-Highlight für mich. Ja. Also ich habe eigentlich fast nur schöne Langdistanzen gemacht. Das Gefühl war nicht immer das Schönste, aber so das Erlebnis als solches, als Ganzes, ist was Wunderschönes.
Das ist ja immer ganz gut, dass das Gehirn auch negative Erinnerungen ziemlich schnell überschreibt und man das vergisst, was vielleicht nicht so toll war.
Ja, das versuche ich auch erfolgreich noch die nächsten 10 Tage zu verdrängen, ja. Was nicht so schön ist an der Langdistanz.
Sehr gut. Jonas, es ist deine erste Langdistanz, was sehr Besonderes, also schon im Vorfeld und auch im Nachhinein, das kann ich dir sagen. Was ist deine erste Erinnerung, die irgendwie mit Triathlon zu tun hat?
Also es ging bei mir ja ganz früh schon los, weil einfach dadurch, dass meine Eltern beide in dem Geschäft arbeiten, bin ich natürlich immer damit in Verbindung gekommen.
Ja.
Ich glaube, was bei mir so ganz früh das war irgendwie ein Triathlon in Flensburg, glaube ich. Das war so das erste, wo ich selber damit in Kontakt gekommen bin, dass ich auch mitmachen möchte. Dass, und wo ich auch das erste Mal selber gestartet bin.
Campus-Triathlon, legendär, gibt es leider nicht mehr, glaube ich, wie so vieles.
Ja, genau. Und das war jetzt, was weiß ich, 10 Jahre her ungefähr, kann das sein? Haut das hin?
Ja. Mhm.
Ja.
Ja, du bist jetzt 18, du wirst keine Ironman Hawaii-Doku in den 80er Jahren gesehen haben, live, weil da warst du noch lange nicht geboren. Ganz ehrlich, zu wie viel Prozent hat Frank dir diesen Langdistanz-Flow ins Ohr gesetzt?
Naja, dass wir irgendwann irgendwie irgendwas zusammen machen, war von Anfang an klar, glaube ich. Und dadurch, dass ich dann einfach immer bei den Rennen dabei war, hat sich das dann einfach so ergeben, dass ich gar keine andere Chance hatte, als davon gepackt zu werden und es einmal machen zu müssen. Also da gab es, glaube ich, nicht so richtig die Wahl. Das war von Anfang an klar, dass ich auf jeden Fall davon angesteckt werde.
Ja.
Und mitmachen muss irgendwann, weil es einfach durch das ganze Flair, das ich erlebt habe, gar nicht anders geht in meinem Kopf.
Ja, okay. Aber hätte ja auch sein können, dass du sagst, nee, ich möchte viel lieber Fußball spielen oder turnen oder irgendwas
anderes. Hat er ja. Und das hat garantiert nichts mit mir zu tun gehabt.
Okay. Ja, das Fußball, das ist dann hinten auch einfach irgendwann hinten übergefallen. Das hat einfach irgendwann nicht mehr funktioniert.
Ja. Wie ist dann konkret die Idee entstanden, dass ihr diesen Ironman jetzt zu diesem Zeitpunkt macht und zusammen und überhaupt?
Naja, wenn ich da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, Jonas ist im Dezember, am 2. Dezember 18 geworden und der hat schon sehr früh geguckt, was das frühestmögliche Rennen nach diesem 2. Dezember 2024 ist.
Es gab tatsächlich eins am 1. Dezember.
Es gab eins am 1. Dezember, das wäre einen Tag zu früh gewesen, ja. Und dann gab es eben das Problem, so erste Jahreshälfte schied eigentlich aus, weil wir gedacht haben, er müsste sich relativ intensiv auf sein Abitur vorbereiten, was er jetzt ja abgeschlossen hat. Wenn wir gewusst hätten, wie lernfaul er ist, dann hätte er auch schon zwischendurch, dann hätten wir auch in Hamburg starten können.
Naja. Wie lernfaul ich war, das wussten wir auch schon vorher, aber dass ich auch so wenig umsetzen werde, das war noch nicht klar.
Okay, aber Abi scheint geklappt zu haben.
Ja, ja, das war auch trotzdem noch ganz gut.
Ja, sehr gut.
Ja, im Abi hat er tatsächlich eine 0,2 Note besser als ich, das hole ich mir aber in Kalmar zurück.
Mhm. In Minuten oder in Stunden?
Das werden wir dann sehen.
Okay.
Vielleicht in Minuten beim Schwimmen.
Alles klar, werden wir sehen. Jonas, was sagt deine Mutter dazu? Zu dem ganzen Projekt? Oder ist die schon so abgestumpft, dass sie das gar nicht mehr schockt?
Na, ich glaube, die steht da voll dahinter und unterstützt mich da voll. Ich meine, die kennt das ja auch.
Ja.
Und die sagt mir zwar ständig, dass es am Ende hart wird, aber.
Das weiß sie ja gar nicht.
Ja, sie sagt mir, dass
sie
es hart wird.
Sie hat schon genug gesehen, glaube ich.
Ich glaube mir da auch, genau. Sie hat so viele Rennen gesehen und. Ich weiß noch nicht richtig, was auf mich zukommt, aber das kriegen wir schon hin. Sie steht da voll dahinter und deswegen ja, unterstützt mich da auch.
Okay.
Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass bei uns eine völlig verquere Sozialisation mit diesem Sport stattfindet. Ironman ist einfach immer irgendwo Thema, bei jeder Mahlzeit, sage ich mal. Und wir haben so, so viele Leute finishen sehen. Ich glaube, dass niemand daran Zweifel hatte, jetzt auch so im gesamtfamiliären Umfeld, dass Jonas das schaffen kann, ja, weil es ist einfach so ist es bei dir auch, ja, du hast so viel mit Ironman zu tun und dass man das schaffen kann, das weiß man irgendwann und trotzdem steht man dann selber immer vor dieser Herausforderung und die ist erstmal groß, ja, aber man hat so viel erlebt und es ist irgendwie ja, so seltsamerweise normal, dass Menschen Ironman machen.
Ja, das finde ich auch immer wieder krass, dass man dann irgendwann denkt, ja gut, da wird auch nur mit Wasser gekocht und so wild ist es eigentlich nicht, aber eigentlich ist es halt schon ein ziemlich krasses Ding, wenn man sich das mal ganz rational überlegt.
Ja.
Und könnte ja sein, dass es nochmal was anderes ist, wenn das eigene Kind das halt dann machen will.
Ja, man merkt auch extrem den Unterschied, wenn man sich in verschiedenen Umfeldern bewegt.
Ja,
voll. Bei Leuten, die jetzt nicht so viel mit dem Sport am Hut haben,
ja.
Gucken die ganz anders, wenn man davon erzählt und ich mache mir da eigentlich erstmal keinen Kopf, weil ich das ja gewöhnt bin, weil ich mich ganz oft in Umfeldern bewege, wo einfach die Leute sehr viel Sport machen und auch dann echt schnell teilweise.
Ja,
ja, ich erinnere mich noch dran, ich bin noch zu Schulzeiten meinen ersten Marathon gelaufen. Wir durften ja noch ein Jahr länger zur Schule gehen als ihr heutzutage und kam dann montags in den Unterricht wieder rein und war ein Marathon gelaufen. Das war eine Sensation für die Leute damals. Gut, ich erinnere mich auch, dass ich mit meinem Geburtsdatum so ein Jahr daneben lag, um starten zu dürfen. Aus solchen Reaktionen merkt man dann eben dann doch, dass es nicht das Normale ist. Für einen selbst werden die Dinge irgendwann normal, aber wie viel Prozent der Menschen laufen überhaupt einen Marathon und geschweige denn machen eine Triathlon-Langdistanz?
Ja. Wie waren die Reaktionen in deinem Umfeld, Jonas, also so in der Schule vor allem? Ich kann mich erinnern, dass bei mir im Abi, das war absolut gar kein Thema und da waren irgendwie andere Dinge wichtiger.
Ja, also erstmal, Entschuldigung, also erstmal, die Leute gucken natürlich und sagen, wow, das ist krass, das finde ich cool.
Mhm.
Und ich glaube, ich habe deswegen auch bei uns im Abi-Buch die Kategorie Sportskanone gewonnen. Auch wenn mein Training eigentlich gar nicht mal so gut ausgefallen ist, insgesamt würde ich jetzt am Ende sagen. Aber also letztendlich, die gucken schon und finden das cool. Und ich habe auch von manchen Leuten die Reaktion bekommen. Ich habe zum Beispiel mit einem Freund einen Triathlon jetzt gemacht und es kam auch einer auf mich zu und meinte, meinst du, ich kann das schaffen? Und ich habe ihr gesagt, ja, also ich habe Leute gesehen, die sahen wesentlich unsportlicher aus und du bist im Sportprofil, du kannst das. Ich traue dir das zu, wenn du das machst, wenn du da Bock drauf hast, dann mach das.
Ja.
Also es ist schon eine coole Reaktion, die man
ja, auf jeden Fall. Wieso habt ihr euch dann ausgerechnet den Ironman Kalmar ausgesucht? Jetzt mal abgesehen vom Termin vielleicht.
Ja, wie gesagt, die erste Wahl wäre natürlich gewesen, hier Hamburg oder Frankfurt, irgendwas vor der Haustür mit geringer Anreise. Das ging halt nicht, weil es bei Jonas mit dem Abi kollidiert ist. Und dann hatten wir uns eigentlich den Ironman Tallinn ausgesucht, weil wir das Ganze ja auch als Gesamterlebnis dann irgendwie haben wollten. Und Tallinn wäre halt cool gewesen. Wir wären durch 4 Länder gereist mit dem VW-Bus, hätten gecampt und hätten eine schöne Anreise gehabt. Jonas hätte seine ersten Fahrpraxis-Übungen ohne Fahrlehrer machen können. Ja, und
nee, dafür brauche ich überall einen Führerschein.
Also aber das war ja ursprünglich mal der Plan, dass du dein Abi in der Tasche hast, deinen Führerschein in der Tasche hast und wir zusammen einen schönen Roadtrip machen und uns mit dem Fahren abwechseln. Und dann haben wir irgendwann im Keller auf der Rolle gesessen und uns Videos angeguckt vom Ironman Tallinn und haben gedacht, boah, ist das öde da.
Also der, glaube ich, eine Woche später
genau,
oder so. Ja.
Genau, der wäre eine Woche später gewesen, aber irgendwie, das soll eine tolle Veranstaltung sein, die hat tolle Bewertungen, aber irgendwie haben wir auf der Rolle gesessen und das hat uns so gar nicht gekickt und gar nicht abgeholt. Mhm. Ja, irgendwie war das so eine Feldwald- und Wiesenveranstaltung. Ohne groß Flair-Zuschauer, irgendwie hatten wir uns was anderes davon versprochen, oder?
Also man hat auch nichts von Stadt gesehen. Es sah einfach nur aus wie auf einer Wiese im See schwimmen. Mhm. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass wir überhaupt durch Tallinn da in den Videos gefahren sind.
Ja, und dann haben wir halt weitergeguckt, uns die Kurzzusammenfassung angeschaut von verschiedenen Rennen und dann kam irgendwann Kalmar und haben gedacht, boah, ey, ist das geil, ne?
Ja, und also gewinnt auch, glaube ich, regelmäßig so in den Umfragen und so von Ironman selbst.
Ja, und dann haben wir geguckt, Kalmar ist auch ein schöner Roadtrip, ja, also da kommen wir auch mit unserem VW-Bus ganz gut hin, mit einer Zwischenübernachtung, die wir jetzt gebucht haben an einem See, weil wir noch beide Schwimmpraxis im Wasser brauchen, im Freiwasser. Mhm. Und auch das wird ein tolles Reiseerlebnis. Und wie gesagt, von Kalmar haben wir nur gute Sachen gehört. Und auch nachdem wir uns dann angemeldet hatten, wir haben mit so vielen Leuten gesprochen, die da waren und die uns gesagt haben, hey, das ist das Beste, was ihr machen konntet, weil Kalmar ist wirklich großartig als Rennen. Ja?
Also ich habe noch niemanden gehört, der uns gesagt hat, dass es doof sei. Also es durchweg positive Bewertung.
Ja, bin ich gespannt.
Ja.
Dann gib mir mal einen kurzen Abriss von eurer Reiseplanung.
Unsere Reiseplanung beginnt genau eine Woche vor dem Ironman, der an einem Samstag stattfindet. Das heißt, wir fahren samstags los hier in Hamburg über Fehmarn mit der Fähre von Puttgarden nach Rødby, die Vogelfluglinie. Den Tunnel gibt es ja noch nicht. Und das ist dann für mich die erste Fahrpause. Ich habe ja immer gedacht, ich kann an Jonas übergeben, aber gut, das ist ein anderes Thema mit dem Führerschein. Das ist halt auch ein bisschen der Ironman-Vorbereitung zum Opfer gefallen. Sage ich jetzt einfach mal so.
Ja, hört sich besser an.
Hört sich besser an. Wir werden dann über Dänemark, über die Brücke nach Schweden fahren und direkt hinter der Brücke, hinter der Grenze haben wir dann einen ersten Campingstopp gebucht an einem See, wo wir dann am Samstagabend nochmal ins Freiwasser gehen, wenn Jonas' Erkältung dann komplett auskuriert ist. Und dann können wir nämlich am Sonntag ganz entspannt morgens nach Kalmar fahren. Und die Radstrecke in Kalmar besteht ja aus zwei Teilen, einer ungefähr 120 Kilometer langen Schleife auf Öland und einer 60 Kilometer langen Schleife auf dem Festland. Und wir hatten uns eigentlich so vorgestellt, wir fahren dann mal rüber mit dem Rad nach Öland und drehen die eine Schleife und dann fahren wir die andere Schleife. Wir haben jetzt allerdings gesehen, dass man über diese Brücke gar nicht mit dem Fahrrad darf. Entweder fahren wir dann mit dem Auto rüber und drehen die Schleife auf Öland oder mit der Fahrradfähre. Das soll ganz kultig sein da. Zumindest haben wir für Sonntag und Montag, in welcher Reihenfolge auch immer, die beiden Streckenteile nochmal geplant und wollen auch sicher nochmal einmal die Laufstrecke komplett gesehen haben. Und dann geht's ins Tapern, ja. Also wir haben wirklich gut Vorlauf, gut Zeit da. Wie gesagt, das Rennen ist am Samstag, das heißt, alles findet einen Tag eher statt. Und ja, so können wir es ganz entspannt angehen und haben ein bisschen Zeit für uns. Ich packe dir noch ein Buch in dein Reisegepäck. ich werde sicher auch so halb im Dienst sein. Also wir setzen auf die schwedische Infrastruktur und gutes Internet, dass ich hier auch an den Redaktionsbesprechungen teilnehmen kann, nächste Woche zumindest an einigen Tagen. Und wir wollen natürlich auch berichten von dort. Ja? Also es wird nicht ganz langweilig, aber es ist entspannt.
Ja, und auch ein bisschen Urlaub vielleicht mit dabei.
Ja.
Oder Urlaubsgefühl.
Also in der Vergangenheit, in den letzten 2-3 Wochen in meiner Wetter-App habe ich natürlich Kalmar mit drin, genauso wie ich immer Kailua Kona und Nizza mit drin habe und Rot und Frankfurt. Aber in Kalmar war das Wetter eigentlich bisher durchgehend besser als hier.
Ja, es ist vor allem...
Das will was heißen.
Es ist halt nicht kalt, es ist nicht warm, also nicht heiß und es ist irgendwie so perfektes Ausdauerwetter.
Ja, perfekte Triathlon-Bedingungen.
Hauptsache, es regnet einfach nicht.
Ja, perfekt. Mhm. Was erwartet ihr vom Rennen erstmal abseits vom Sportlichen?
Grandiose Stimmung haben wir gesehen.
Ja, also ich habe da gesehen, wie die Leute sich draußen auf die Laufstrecke setzen mit Campingstühlen und alles Mögliche, die ganze Laufstrecke voll und anfeuern. Da setze ich drauf auf der dritten Laufrunde.
Ja, also ich liebe erstmal Skandinavien. Ich bin ja in Jonas Alter einmal, mit 18 Jahren bin ich ja von Osnabrück, wo ich damals herkam, bis zum Nordkap und zurückgeradelt. Mhm. 4.500 Kilometer in meinen letzten Sommerferien als Schüler. Das wäre jetzt genau die Zeit gewesen, wenn er auch 13 Schuljahre gehabt hätte. Also ich bin zwischen der 12. und 13. Klasse, war ich 6 Wochen on the road mit einem schweren Mountainbike damals. Und ich liebe Skandinavien und wir waren tatsächlich auch schon in der Gegend, aber sind um Kalmar drum zugefahren. Damals in Kalmar selber waren wir noch nicht. Kalmar liegt so im Südosten von Schweden, so auf der Ecke. Öland ist die zweitgrößte Insel von Schweden. Und was wir so erwarten, ist einfach eine großartige Stimmung, was man so an Bildern gesehen hat. Die Schwimmstrecke ist recht verwinkelt und führt andauernd an irgendwelchen Kaimauern oder Uferanlagen, wo viele Zuschauer sind. Dann geht es mit dem Rad eben rüber nach Öland und ich liebe diese skandinavischen Straßen. Es geht sehr oft sehr lange geradeaus, also es ist schon, glaube ich, eine Strecke, wo man richtig pacen kann.
Ja, es gibt auch nur 4 Steigungen, 2-mal davon ist die Brücke und jeweils einmal über die Insel rüber.
Ja, wir haben ein Foto gesehen gestern, wir haben gestern mal so ein paar Erkundungen gemacht, wir haben ein Foto gesehen vom höchsten Punkt von Öland, da haben sie irgendwie einen Steinhaufen aufgeschüttet.
Der sieht nicht natürlich aus.
Also. Nee, ja, und auch das Laufen dann, das sind 3 Runden. Wir kennen das ja von Hamburg-Frankfurt, da sind es immer 4. In Kalmar sind es 3 Runden, aber da haben wir eben gehört, dass da die Schweden rauskommen vor ihre Häuser, Picknick machen. Ich stelle mir so ein bisschen vor, hier wie in den Nobelvierteln beim Ironman Hamburg, beim Marathon Hamburg, wo dann die Campingtische rausgestellt werden mit Kronleuchtern und Sekt und Kaviar. Ja. Also irgendwie stelle ich mir so vor, dass die Leute da rauskommen und den ganzen Tag Picknick machen und die Leute anfeuern, die vorbeikommen, zu denen wir dann eben auch gehören. Und dann der Zieleinlauf, der ist großartig da auf dem Marktplatz. Ganz tolle Stimmung. Du darfst die Glocke läuten, wenn du es schaffst.
Die Glocke läuten.
Die First-Timer-Glocke. Weißt du das überhaupt?
Ich habe sie damals nicht gefunden und einfach übersehen. Also es kann sein, dass du so im Tunnel bist, dass das nicht mehr geht. Dann prägt dir das gut ein vorher, wo diese Glocke hängt.
Ja, ich weiß nicht mehr. Ich weiß, war das in Frankfurt? Vielleicht hast du sie auch nicht gesehen, sondern sie wurde schon abgerissen. Ich habe gehört, irgendwo wurde die abgerissen.
Ja, hier in Hamburg habe ich es noch nicht auch gesehen, dass dieser Bimmelknopf da andauernd abgerissen ist. Also ja, ich werde da stehen und dir zeigen, wo sie ist.
Ja, das sehen wir
klar,
dann.
Das ist schon mal eine Ansage. Okay, das klingt gut soweit. Werdet ihr Tiere sehen auf der Strecke? Elche oder sowas?
Ich glaube, auf Öland, da gibt's, das ist ja eine Insel, ich weiß nicht, ob es da so viele Elche gibt. Okay. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass es auf einer Insel Elche gibt.
Also von meiner Radtour damals weiß ich habe sehr, sehr viele Rentiere gesehen und ich habe auch sehr viele Stops hinter kreuzenden Rentierherden machen müssen, weil die machen keinen Platz, wenn dann ein Radfahrer ankommt alleine. Und damals auf unserem Roadtrip, ich glaube, wir waren 3 Wochen in Schweden, sind ein bisschen weiter nördlich auch noch gefahren, nach Stockholm und so. Wir haben einen einzigen Elch in freier Wildbahn gesehen. Das war ein großartiges Ereignis, Erlebnis, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir einen Elch sehen werden.
Okay, mal schauen. Frank, du hast im Eingangsvideo gesagt von diesem Projekt, dass du viele Trainingstrends mitbekommen und das Beste dann behalten hast. Was ist dein Top und Flop?
Also wenn ich mal kurz einen Einblick geben darf, wie ich dieses Jahr trainiert habe. Ich habe, glaube ich, ganz wenige Einheiten nur ohne Inhalte gemacht. Also ich habe tatsächlich nicht so viel trainiert. Aber wenn ich trainiert habe, dann hat es immer irgendwo einen Sinn und ein Ziel. Außer so Trainingslager, wo es einfach darum geht, Kilometer zu sammeln. Da haben wir auch eins zusammen gemacht auf Fuerteventura. Ich habe... Ich habe, glaube ich, solide trainiert, ohne ganz, ganz große Ausfälle. Ich hatte jetzt zum Schluss nochmal einen Ausfall, so in der Woche Rot-Frankfurt, da ging einfach nicht viel. In Frankfurt bin ich recht viel gelaufen, aber so in der Rotwoche, da bin ich noch einen längeren Lauf gelaufen, aber sonst war da nicht viel, da war einfach keine Zeit, aber sonst bin ich solide durchgekommen und ich glaube, so ein Trend, den man seit Jahren kennt und der Jonas so ein bisschen auf die Füße fällt jetzt, ist Consistency is King, ja, also man muss wirklich immer am Ball bleiben, dranbleiben und das habe ich dieses Jahr besser geschafft als in anderen Jahren, indem ich mich auch zurückgehalten habe, dann, wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt setzt mir die Orthopädie vielleicht Grenzen, ja, ich spüre meine Achillessehne, ich bin unverletzt über die Vorbereitung gekommen und ja, habe letztendlich das, was man weiß, ganz gut umgesetzt. Also wir haben beide versucht, nach den Finisher-Plänen von Power & Pace zu trainieren. Das ist uns mehr oder weniger gelungen. Also man braucht schon so ein bisschen Kreativität manchmal, wenn es nicht rund läuft. Aber wir wissen einfach ja auch aus dem Feedback der Community, die Pläne, die funktionieren, weil sie einfach immer irgendwo ein Ziel haben und nie dem Zweck dienen, einfach nur die Kilometer zusammenzubekommen.
Ja, dann kommen wir gerne mal zur Vorbereitung. Also wann habt ihr angefangen? Finisher-Plan habt ihr schon gesagt. Jonas, du wolltest ja eventuell auf den Qualifier auch wechseln. Wie viele Wochenstunden sind zusammengekommen? Was hattet ihr für eine Struktur? Einfach gern mal erzählen.
Also ich habe angefangen, ich habe mir den Plan das erste Mal runtergeladen. Das war, glaube ich, im November. Und dann war Weihnachten und Essen und ja, das hat dann alles nicht so funktioniert.
Ist normal.
Ja, und dann habe ich richtig angefangen, so Ende Januar, würde ich sagen. Und das lief dann auch echt gut bis zum Trainingslager auf Fuerteventura und danach ging es auch noch so ein bisschen weiter und das war auch mein Highlight im Training, würde ich sagen. Und dann bin ich vor 10 Wochen oder so mal krank geworden und das war dann auch leider richtig lange und zäh und ich wollte dann immer wieder aufs Rad, bin dann auch losgefahren, habe festgestellt, nee, die Herzfrequenz, das ist viel zu hoch und die Anstrengung ist wirklich noch so niedrig, da kann ich jetzt nicht fahren, ich will nichts riskieren. Und dann hat es endlich wieder geklappt, lief alles wieder rund und erste Radfahrt 10 Kilometer, kam irgendwie eine Bodenwelle oder sowas. Ich habe gerade den Lenker umgegriffen, da hat es mich lang gemacht. Da war ich nochmal eine Woche raus.
Erstmal 2 Tage im Krankenhaus.
Ja, das war mehr oder weniger nötig. Die eine Nacht war sicherlich gut und danach wollten sie mich fast noch länger dabei halten. Da haben wir dann irgendwann gesagt, so reicht auch. Aber ja, das war bis dahin, seitdem ist es dann ein bisschen irgendwie schleppend vorangegangen. Jetzt bin ich nochmal krank geworden. Ich habe damit schon länger zu kämpfen, dass ich regelmäßig krank werde, aber dafür ist noch nie irgendwas anderes passiert. Also mein Körper ist relativ resistent, außer gegen eine Grippe. Das ist ein bisschen anstrengend, aber hat jetzt so, kann ich nichts machen.
Ja.
Also ich würde sagen, insgesamt war das Training dann eher vom Umfang her, wie gesagt, wir haben gut trainiert, aber vom Umfang her, ich habe jetzt 7,5 Stunden, glaube ich, pro Woche trainiert seit Anfang des Jahres. Das ist jetzt nicht
im
das
Schnitt
meiste im Schnitt, genau.
Ja.
Und da sind ja auch Trainingslagerwochen mit 20 plus Stunden dabei. Also da waren schon einige Wochen dabei, wo ich sagen würde, das ist eigentlich nicht ausreichend für eine Ironman-Vorbereitung. Aber ich bin jetzt doch guter Dinge, dass ich da ordentlich abliefern kann.
Ja,
beim
sehr
Ironman.
Schön.
Ja,
das
also
ist das Wichtigste.
Ich glaube, wir können beide sagen, dass wir nicht ohne Grundlage in dieses Training gestartet sind. Und wenn ich mir Jonas Grundlagen angucke, da muss ich echt mal sagen, man sieht das oft oder hört das in der Presse, dass die Kinder sportlich schlecht ausgebildet sind, nicht schwimmen können und so weiter. Und Jonas hat ja jetzt gerade seine Schulzeit 12 Jahre hinter sich und ich muss wirklich sagen, was der an Schulsportmöglichkeiten genossen hat über 12 Jahre, das ist deutlich über dem Durchschnitt, den wir aus der Presse entnehmen. Ja? Also das fing in der Grundschule an in den 4 Jahren, da gab es einen guten Sportunterricht, einen vielfältigen Sportunterricht. Es gab immer wieder Kooperationen zwischen Schule und Verein und er hat jetzt auch recht erfolgreich Volleyball gespielt in der Schulzeit und das sind alles Grundlagen, die habe ich nie gehabt. Ich konnte immer nur Ausdauersport. Ja? Mhm. Ich weiß noch, ich habe mal einen Sport-Eingangstest oder wie es hieß, an der Deutschen Sporthochschule und an der Deutschen Sporthochschule gibt es nur Bestehen und Nichtbestehen. Ich habe am Ende in der Summe nicht bestanden, es ist immer am Kugelstoßen gescheitert. Aber ich habe auch mich mal beworben auf einen Studiengang Sportökonomie, glaube ich, hieß der in Bayreuth und da gab es den gesammelten Eignungstest für alle bayerischen Sportstudiengänge auf dem Olympiagelände in München. Und da gab es Noten, ja. Und ich hatte eine 1 im Schwimmen und eine 1 im Langstreckenlauf. Und das nächstbeste war eine Note 4,5 im Handball. Ich habe vorher noch nie einen Handball in der Hand gehabt, aber alle anderen, die da mitgespielt haben, haben mindestens zweite Bundesliga gespielt und es irgendwie geschafft, mich so einzubinden, dass der Prüfer nicht merkt, dass ich nun rein gar nichts kann. Mhm. Aber da gab es dann auch zwei Turnübungen, die habe ich beide mit einer 6 abgeschlossen, ja. Also Schulnote 6. Das sähe bei Jonas ganz anders aus. Also ich habe ja jahrelang die Pressearbeit für die deutschen Sportorthopäden gemacht und ich erinnere mich noch an einen Vortrag, wie schlimm doch private Trampoline sind, ja, und habe mich auch lange gewehrt dagegen, dass wir ein Trampolin im Garten haben, aber irgendwann hat Silke sich dann durchgesetzt und es gab dieses Trampolin und die Kinder haben da so viele Stunden drauf verbracht, alleine oder mit 8 Kindern und 20 Bällen und so, aber das sind solche Grundlagen. Es hat sich niemand verletzt in der Zeit, außer ein Zahn ist man, glaube ich, rausgeflogen. Das war, glaube ich, dein erster Zahnausfall.
Ja, das kann sein, ja, ich glaube schon.
Bei irgendeinem Salto mit Freunden zusammen irgendwie, ne? Aber
ja, irgendwie beim Fußballspielen mit irgendeinem Fuß oder sowas auf dem Trampolin, ja.
Ja, also Jonas, der hat einfach erstmal so ein gesamtsportliches Grundlagenniveau und eben auch ein ausdauersportliches, ja. Also wir sind schon früh lange Radtouren gefahren, die Kinder sind hier beim Hamburger Zehntel immer mit Freude mitgelaufen. Und das sind die Grundlagen, die zahlen alle ein jetzt auch auf den Ironman. Und bei mir ist es einfach, es wird jetzt meine 13. Langdistanz, mein insgesamt 26. Marathon. Also ich habe eher so die Grundlagen in der Epigenetik. Ja, wir haben sicher irgendwo Gene, die für Ausdauersport geeignet sind, aber mein Körper hat es einfach gelernt, die Gene abzulesen, die man braucht, um dann irgendwie auch die Leistung hochzufahren. Und das habe ich im letzten halben Jahr mit einem vernünftigen Training geschafft. Ansonsten so die Grundlage bei mir war eher, also meine letzten 3 Marathons, die waren furchtbar, ja, und das war so das, wo ich dann auch ein bisschen an mir gezweifelt habe. Der drittletzte, den sind wir zusammengelaufen, mehr oder weniger, das war der beim Ironman Frankfurt. Das war bei mir dann allerdings der eine Woche nach dem Rennen in Rot, ja, und das war sicher eines der fürchterlichsten sportlichen Erlebnisse, was ich je hatte, diesen Marathon in Frankfurt nochmal laufen zu müssen. Und dann bin ich ja 3 Monate später mit Kollegin Julia einen Marathon gelaufen in Bremen. Und da habe ich eigentlich bei Kilometer 8 schon gedacht, ich möchte mich lieber ins Bett legen. Da vermute ich im Nachhinein, dass ich vielleicht einen kleinen Infekt hatte oder so. Ich war nicht fit. Und dann bin ich letztes Jahr im Mai noch mit einem Freund den Marathon am Himmelfahrtstag in St. Gallen gelaufen. Mit mäßiger Vorbereitung, sowohl in den Beinen als auch im Kopf. Ich habe mich mit dem Streckenprofil nicht beschäftigt und das war ganz furchtbar. Es ging nämlich dann, wo es anfängt weh zu tun, ging es auf einmal so auf 1 Kilometer 100 Höhenmeter in Serpentinen bergab und ich habe mir so die Beine zerschossen durch dieses exzentrische Laufen da und danach war es einfach auch nur noch furchtbar. Das heißt, ich habe jetzt 3 ganz schlimme Marathonerlebnisse und ich bin dann auch von Mai bis November, glaube ich, hatte ich insgesamt 15 Laufkilometer über ein halbes Jahr und habe dann eigentlich quasi bei null angefangen. Aber das ist eben das Schöne, wenn man das jahrelang gemacht hat, es kommt sehr schnell wieder. Und das ist eben das Schöne, also meine Garmin prognostiziert mir nach jedem Lauf eine bessere Marathonzeit als nach dem Lauf vorher. Und das ist schön zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Und hattet ihr irgendwie eine feste Wochenstruktur? Also, weiß ich nicht, dienstags schwimmen und laufen, Mittwoch das, Donnerstag das oder?
Also ich glaube, über Schwimmtraining...
Ja,
müssen wir über Schwimmtraining reden?
Wir hatten eine Schwimmstruktur und zwar einfach einmal im Halbjahr oder beziehungsweise, naja, vielleicht waren wir einmal im Monat schwimmen, maximal.
Ja, also meine Gesamtschwimmvorbereitung liegt bei deutlich unter 40 Kilometern noch. Es kommt jetzt noch ein bisschen was dazu.
Was heißt deutlich unter 40? Ich bin noch unter 30, glaube ich.
Ja, also und das meiste davon hat auch Fuerteventura und Mallorca.
Unter 30 ist ja auch unter 40.
Ja, okay, ja.
Positiv stimmt. Ausgedrückt.
Ja, also die Hälfte der Schwimmkilometer habe ich bis jetzt, glaube ich, auf Fuerte gemacht, ja.
Ja, also okay. Jonas hat nochmal so 3-4 Notfalleinheiten gemacht vor seiner Abi-Schwimmprüfung, die dann aber auch mit 14 Punkten geendet ist, glaube ich.
Ja, es gab für alles 15 Punkte, außer für die Fragen zur Sporttheorie. Aber da habe ich mich auch wirklich so wenig vorbereitet. Ich weiß gar nicht, wie da überhaupt noch was rausgekommen ist, dass ich am Ende bei 15 gelandet bin.
Okay.
Ja, also ich war jetzt zum Schluss einigermaßen häufiger schwimmen und das ist eben was, ich bin in meiner Jugend ja viel geschwommen, teilweise 2-mal täglich, war jetzt nie ein Top-Schwimmer, aber ich bin nie die 100 Meter unter einer Minute gekrault oder so, ich war eigentlich Brustschwimmer. Aber Schwimmen ist bei mir sehr schnell reaktivierbar und das ist ganz gut aufgegangen. Von daher hatten wir da keine feste Wochenstruktur. Wir waren auch selten zusammenschwimmen irgendwie. Also wenn, dann auf Fuerteventura, oder?
Ja, also so viel zusammenschwimmen bleibt bei dreimal Schwimmen auch nicht übrig. Also,
nein, also ich erinnere mich ans letzte Schwimmtraining, das tat nochmal sehr gut. Da bin ich nämlich weggeschwommen, nachdem du mir beim Hamburg-Triathlon weggeschwommen bist. Also und das hat er sich echt selber beigebracht, das Schwimmen. Ja, so ein bisschen steckt die Mama da mit drin, die dir ein paar Tipps gegeben hat. Und dann großes Lob an, wie hieß er, Matthias? Guide bei Hannes Hawaii Tours, Masters-Weltmeister, der hat dir, glaube ich, nochmal richtig gute Tipps gegeben auf Fuerteventura.
Ja, ich habe das.
Grüße gehen raus.
Ja, da habe ich wirklich in 2-3 Schwimmereinheiten meine Technik komplett neu aufgelegt und die ist jetzt auch, würde ich sagen, echt solide und habe praktisch ohne Training vom letzten Mal Hamburg 3 Minuten rausgeholt.
Ja, also ich weiß nicht, ob er wieder gebucht ist als Guide im Power and Pace Camp auf Fuerteventura 2026. In diesem Jahr war er dabei und liebe Leute, wenn ihr Probleme im Schwimmen habt, was Besseres als dieser Matthias kann euch nicht passieren.
Okay.
Hauptsache, die haben die Leinen umgehangen in Fuerte.
Ja, genau. Das waren die ersten Verletzungssorgen, die Schnittwunden von den Leinen auf Fuerteventura. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, ja, das klingt gut. Ja.
Aber ansonsten Wochenstruktur, wir hatten viele gemeinsame Radfahrten im Winter auf der Rolle im Keller. Ja. Und sonst, also laufen braucht man nicht mehr zusammen, das ist sinnlos für mich.
Ja, okay. Dann, wenn wir mal auf Wunsch und Wirklichkeit gucken, so wie es jetzt abgelaufen ist, die Vorbereitung, war das so ungefähr, wie ihr euch das vorgenommen hattet oder hattet ihr da gar nicht so den Plan, sondern habt das auf euch zukommen lassen?
Naja, ich sag mal, jeder Triathlet kennt den Spruch, mehr geht immer, ne?
Ja, ich habe wirklich ein extremes Problem damit, dass ich sehr trainingsfaul bin. Ich bin zwar im Wettkampf enorm ehrgeizig, aber ich wollte dann ja auch, habe ich ja gesagt, auf den Qualifier-Plan upgraden. Das ist jetzt nicht passiert. Das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass ich krank und verletzt war und danach auch nicht mehr so viel Zeit hatte. Aber ich hätte gerne mehr gemacht, sagen wir es mal so.
Ja, also ich glaube, eine Achillesferse von Jonas ist tatsächlich diese Infektanfälligkeit, die kenne ich ja auch von mir. Ja, das steckt auch irgendwie uns in den Genen und in den Knochen. Ja, und da müssen wir auch noch mal ein bisschen dran arbeiten. Ja, es ist immer ein kleiner Infekt kommt und bleibt dann so als Husten hängen. Das kennen unsere Podcast-Hörer von mir ja auch so aus der Vergangenheit. Also es ist ein bisschen besser geworden bei mir über die letzten Jahre, aber ich habe da auch oft mit zu kämpfen gehabt und das sehen wir bei Jonas jetzt genauso. Also wenn ein kleiner Infekt da ist, dann beschäftigt der einen erstmal eine Weile und man traut sich nicht wirklich zu trainieren. Das ist sicher ein Problem gewesen. Und bei mir, wie gesagt, ich habe immer so in meine Orthopädie reingehört und gemerkt, wann es zu viel wurde, wann es gut war, musste beim Laufen eben von null Umfang erstmal wieder aufbauen. Also ich glaube schon, muskulär hätte ich da schneller steigern können, aber ich hatte einfach Angst um meine Knie, um meine Achillessehnen und so weiter. Also das, was ich aus vielen, vielen letzten Jahren jetzt kenne und bin aber nie über die Grenze drüber gegangen. Ja, und daher sind die Laufumfänge jetzt erst zum Schluss viel geworden. Ich hatte nochmal einen schönen Laufblock jetzt mit 85 Kilometern in einer guten Woche einmal. Also das hat nochmal einen ordentlichen Kick gegeben. Ja, aber so grundsätzlich, ich meine, Jonas hätte eigentlich so die Zeit, ne, gerade jetzt so seitdem die Schule als Tagesbeschäftigung vorbei ist. Bei mir ist es einfach immer so der Spagat zwischen Arbeit, Familie, Sport und so weiter. Also es ist nicht so einfach, das irgendwie unter einen Hut zu bringen und dann bleiben einfach keine 20 Trainingsstunden in der Woche.
Ja.
Also außerhalb des Trainingslagers war, glaube ich, die umfangreichste Woche irgendwo bei 12 Stunden.
Mhm. Ja, ich habe auch nochmal eine Woche gemacht mit über 20 Stunden, glaube ich. Es war bei mir extrem unterschiedlich, extrem geschwankt. Wenn ich mir auch bei Strava, gibt es ja diesen Balken von den letzten 12 Wochen. Es ist praktisch ein Gebirge, da ist nichts konstant, keine irgendwie. Das ist jede Woche völlig unterschiedlich. Und ich habe dann teilweise Wochen gehabt, wo ich nochmal richtig viele Kilometer gesammelt habe. Und dafür sind dann andere Wochen, wo da steht dann irgendwie Radkilometer 28 oder sowas.
Ja.
Das sieht man im Verhältnis zu den Wochen, wo es dann richtig viel ist. Sieht man nicht mal, dass das überhaupt von der Leiste abgehoben ist irgendwie.
Ja.
Deswegen, das war sehr inkonstant, das Training. Aber wenn ich trainiert habe, dann würde ich sagen, habe ich trotzdem spezifisch und gut trainiert.
Mhm.
Ja, also ich hatte ja vorhin mal gesagt, Consistency is King. Aber ich schwöre auch auf Blocktraining. Ja. Und ich weiß einfach, so ein Laufblock über eine Woche, der bringt mich gewaltig voran. Und dreimal schwimmen gehen in einer Woche ist jetzt auch deutlich über der Norm bei mir, bringt mich auch voran. Und ich glaube, so geht es bei dir aber auch. Ja. Du hast ja einen guten Laufblock gesetzt im Frühjahr auch. Und Jonas hat ja hier den Halbmarathon in Wedel, da war Gesamtdritter in 1,18, glaube ich.
1,20.
21 und wir sind vor dem Ironman Frankfurt noch den Night Run gelaufen, den hat er overall gewonnen und vor allen Dingen 8 Minuten vor mir über 10 Kilometer und ich habe mich wirklich gequält. Mhm. Also ich glaube im Laufen haben wir so den größten Leistungsunterschied und da werde ich auch an das nicht mehr rankommen, wo ich früher mal war. Also da wäre jetzt ein Duell unserer beiden 18-jährigen Ichs, wäre mal spannend, aber ich glaube, da ist Jonas auch jetzt schon deutlich schneller, als ich es damals war.
Ja. Wann konntest du Jonas was beibringen?
Wann konnte ich Jonas was beibringen? Also ich sag mal, beim Schwimmen hat er von der Mama profitiert. Ja, die ist da einfach didaktisch deutlich besser. Ich bin ja auch eher so der Arbeiter im Wasser und halte nicht viel von Techniktraining, weil ich glaube, wenn ich so selten schwimmen gehe, dann kommt es eher darauf an, dass ich die Physiologie voranbringe. Es gibt zwar immer diese schlauen Sprüche, ja, die Technik macht die viel schneller, aber nicht, wenn man einmal in der Woche oder einmal im Monat irgendwie schwimmen geht, dann kann ich mir das Techniktraining auch sparen. Ja, also vor allem, wenn ich dann eine Übung mal 25 Meter mache und dann die, ne, also darum bin ich auch nicht mehr im Schwimmverein. Also man muss aus mir auch keinen Rückenschwimmer mehr machen oder sowas.
Ich habe gehört, als ihr im Schwimmverein wart früher, als ihr noch zusammengeschwommen seid, du und Mama vor so 10 Jahren, da war es immer so, du bist beim Training losgebolzt und irgendwann ist er nur noch hinter Mama hergeschwommen.
Ja, ja, also ich neige auch dazu, mich im Schwimmtraining früh zu übernehmen und dann ja, den Rest durchzuleiten. Ne?
Ja, das geht mir auch so.
Ja. Also im Schwimmen hat er nicht viel von mir profitiert. Ich glaube, auf dem Rad insgesamt schon, weil wir ja, haben viel zusammen gemacht. Wir haben ja auch vor 2 Jahren unsere Deutschlandtour gemacht, wo wir 1400 Kilometer vom Sylter Ellbogen, also dem nördlichsten Straßenzipfel Deutschlands, ins tiefste Allgäu hinter Sonthofen gefahren sind, zum südlichsten Stück Asphalt und das in einer Woche und 2 Tagen. Also das war eine schöne Sache, wo dann eben auch so Dinge wie, wo mal ein Reifen geflickt werden muss und so. Also ich glaube, da hast du recht viel von mir so zum Thema Rad gelernt.
Ja, wo ich mich auf jeden Fall immer noch dran erinnere, was macht man, wenn man noch einen Schlauch hat, aber der Mantel durch ist.
Mhm.
Wenn man noch irgendwie, weiß nicht, was ich glaube, auf der Tour damals war es ein Papier, so ein Plastikpapier von so einem Laien oder sowas. Das haben wir dann in den Mantel
genau,
reingespannt.
Ja, ja.
Und haben damit dann den Mantel gestopft. Wäre ich nie selber drauf gekommen.
Ja, also und auch so Fahrradeinstellung und so, da und beim Laufen, ja, wir sind viel zusammen gelaufen. Auch ganz früher mal, dass ich gelaufen bin und die Jungs, da gehört ja noch ein kleinerer dazu, mit dem Rad mitgefahren sind. Und das war einfach so ein permanentes Lernen, glaube ich, bis mich beide Jungs eigentlich inzwischen komplett überholt und abgehängt haben. Ja.
Erinnert ihr euch an eine bestimmte Einheit, Jonas, vor allem du? Also ich kann mich bei meiner ersten Langdistanz oder eigentlich in jeder Langdistanzvorbereitung so an 1, 2 Einheiten erinnern, die besonders toll waren meistens.
Also die Einheit, wo ich mit Sicherheit am meisten gelernt habe für den Ironman, war, glaube ich, ich bin von Berlin nach Hause gefahren, also von Berlin nach Hamburg, über 300 Kilometer. Und ich glaube, da hat man, das war wirklich so ein Schmerztraining. Ich habe auch gedacht, jetzt ist es ja nicht mehr weit, ich sehe die Tore von Hamburg und dann habe ich einen richtig dicken Krampf gekriegt. Und wirklich diese 2 Stunden, die ich dann noch durch Hamburg gebraucht habe, ich hätte nie gedacht, dass Hamburg sich so lang anfühlen kann. Und ich weiß nicht, das sind 50 Kilometer oder so. Ich glaube, seit dem Krampf waren es irgendwie, das waren noch 60 Kilometer und sowas. Das waren wirklich die längsten Kilometer, die ich je gefahren bin. Und ich glaube, da habe ich echt viel für den Marathon auch gelernt, dass ich da weiß, was da eigentlich auf mich zukommt, dass es noch nicht unbedingt zu Ende ist, wenn ich bei Kilometer 30 bin, sondern dass ich da wirklich meinen Kopf noch fokussieren kann und irgendwie durchziehen kann.
Ja. Und andersrum, oder Frank, wolltest du noch was sagen?
Ja, bei mir war es eine Koppeleinheit, so vor 2 Wochen, wo ich gemerkt habe, ja, läuft. Ich glaube, das war die.
Das war die Einheit, wo ich mich richtig kacke gefühlt habe.
Ja.
Aber danach, direkt am nächsten Tag, bin ich krank geworden, deswegen würde ich das mal auf den Infekt schieben.
Genau, wir hatten, ja, das war so ein bisschen unglücklich. Es war ein Trainingsblock, den wir noch zusammen gemacht haben, wo ich sehr happy war danach und Jonas nicht. Der fing an, dass wir, glaube ich, freitagsabends 12x200 geschwommen sind und ich glaube, fast einen Durchgang mehr am Ende hatte als du.
Nee.
Fast.
Fast. Achso, ja, fast. Ja.
Fast, ja. Und dann sind wir am Samstag früh gekoppelt. Das ging los mit, was war da drin? 4x12 Minuten, G2 oder
ja,
sowas.
Das passt, ja.
Also Renntempo. Und ich merkte schon so am Anfang, ja, Jonas, da fährt er noch neben mir, irgendwann fuhr er hinter mir und ich glaube, den vierten hast du komplett ausgesetzt.
Ich habe schon beim ersten Tritt in der Grundlage gemerkt, also beim Einfahren noch, ja, dass es kein guter Tag wird.
Ja, da haben wir irgendwie gemerkt, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und dann gab es den Koppellauf im Anschluss, mit dem ich sehr happy war, den Jonas nach 2 Kilometern abgebrochen hat. Und wie gesagt, einen Tag später hat er dann auch gemerkt, woran es lag. Da war ein Infekt im Anflug. Aber das war für mich nochmal so was, wo ich gemerkt habe, ja, läuft. Also jetzt bin ich auf Kurs, jetzt ist die Form da, jetzt zahlt sich das aus. Also wir haben schon, glaube ich, sehr spezifisch trainiert. Ich habe mehr Koppeltrainings gemacht als vor anderen Geschichten. Aber es gibt, du hast es auch gesagt, es gibt immer so Einheiten, wo man denkt, okay, das ist die Einheit, an die sich mein Körper erinnert. Ja, ich weiß damals, als ich angefangen habe mit Power & Pace, nein, das war noch vor Power & Pace, aber mit einem Coach von High Size, damals mit Marc, als ich mich auf meinen ersten Ironman der Neuzeit quasi vorbereitet habe, 2017. Ich habe ja 5 Langdistanzen gemacht zwischen 1995 und 98 und dann die nächste erst 2017, 19 Jahre später. Und ich weiß, da war eine Einheit, das war eine mit Intervallen gespickte 5-stündige Radeinheit und ich habe in diesen 5 Stunden wirklich die 180 geschafft. Und habe gemerkt, ja, man kann auch unter 5 Stunden Rad fahren. Und das habe ich dann auch gemacht mit 4 Stunden 50 in den beiden Ironman-Rennen, die ich in dem Jahr gemacht habe. So eine Einheit hatte ich jetzt nicht drin. Aber ich glaube, das war damals auch nötig, weil ich ja wirklich da komplett von 0-0-0 kam in allen 3 Disziplinen für den Ironman Hamburg hier. Und sowas habe ich jetzt nicht. Aber ich, wie ich schon sagte, irgendwie kommt dann so die sowohl die Erfahrung als auch die Epigenetik ins Spiel, die Einheiten, die ich damals gemacht habe, die zahlen sich auch heute noch aus, ja, weil mein Körper die Dinge wieder abrufen kann, indem er einfach die Fähigkeiten wieder hervorholt.
Ja, das kann ja auch einfach was sein, wo man sich dann besonders gut fühlt oder irgendwie das mit positiven Emotionen dann verbindet oder so.
Ja, ja.
Also, ich weiß nicht, wie viel 200er hast du gemacht, also längere Einheiten hast du ja trotzdem schon gemacht, da waren halt keine Intervalle drin.
200er in diesem Jahr, boah, vielleicht 3 Stück. Also einen auf Fuerteventura haben wir zusammen gemacht, einen habe ich auf Mallorca gemacht. Ja, also jetzt zum Schluss waren es gar nicht mehr so viele so richtig lange Einheiten, aber teilweise dann Koppeltrainings. Also
ich glaube, die kommen mir auch zugute. Ich habe dieses Jahr ein paar Mal, ich bin zweimal nach Osnabrück gefahren.
Einmal bin ich dir entgegengekommen,
auf Fuerteventura. Ah nee, nur einmal nach Osnabrück auf Fuerteventura und dann bin ich noch eine kleine Tour aus dem Urlaub zurück, 200 und 300. Also da die langen Einheiten kommen mir, glaube ich, auch noch zugute dieses Jahr, ja.
Ja. Jonas, hast du andersrum konkret um Rat gebeten oder nervt dich das eher?
Also auf Fuerteventura habe ich echt das Radfahren lieben gelernt. Das hat da echt richtig Bock gemacht. Es wurde dann immer wieder, er hat dann leicht wieder abgebaut, weil hier ist es halt irgendwie immer ziemlich gleich. Und auf Fuerteventura war es halt immer so völlig anders und ich war früher enorm lange oder oft im Keller auf dem Rad und mittlerweile, ich weiß nicht, auf einmal macht draußen fahren irgendwie doch mehr Spaß. Das hat sich irgendwie gewandelt, ich weiß nicht.
Ja, also wenn wir da mal ein paar Jahre zurückblicken, das zeigt so ein bisschen, welche Lernkurve Jonas da hat in allen Disziplinen. Wir sind einmal in einem Winter im November angefangen.
Am 18. Dezember 2020.
Na, Moment. Wir sind aber 2 Monate vorher erst angefangen, im Keller zu radeln, mal so ein bisschen, glaube ich, ne? Im November. Und dann sind wir am 18. Dezember, du weißt es noch,
ja.
War deine erste Outdoor-Radtour mit dem Rennrad, ja? Und ich weiß noch, ich musste dich die letzten 10 Kilometer schieben, nachdem wir schon eine Packung Duplo im Nettomarkt gekauft und geäxt haben, richtig?
Ja.
Und ich weiß noch, dass du auf dieser ersten Radtour am Deich umgekippt bist und in die Schafscheiße gefallen bist, richtig?
War das die erste? Ja, kann sein.
Ja, ja.
Also, würde mich nicht wundern, ja. Das war hart und scheiße.
Ja, und das war, wie gesagt, im November zum ersten Mal auf der Rolle gesessen, Anfang Dezember die erste Outdoor-Radtour und dann waren wir in den Märzferien im Urlaub auf Föhr und hatten die Räder dabei und wir sind auf Föhr, die Insel ist ja nicht groß, deinen ersten 100er gefahren und am Abreisetag sind wir von Föhr nach Hause geradelt. Die Mama als Backup, eine Fähre, ein paar Fähren später mit dem Auto. Und ich weiß noch, wir sind angekommen in Hamburg bei Kilometer 197 im strömenden Regen und du hast gesagt, nee, die 3 Kilometer machen wir jetzt aber noch.
Ja, also, es war typisch Triathlet. Der strömende Regen war auch schon seit 20 Minuten, also wir waren so nass, das war wirklich auch dann egal, die letzten 3 Kilometer.
Ja, also,
wäre ich auch nicht nasser geworden.
Also, wie gesagt, November zum ersten Mal auf dem Rad Indoor gesessen, Dezember die erste Outdoor-Radtour, im März den ersten 100er auf Föhr und 10 Tage später den ersten 200er. Das war die.
Haben wir so lange auf Föhr? Nein. Ich maximal eine Woche.
Ja, es waren die Märzferien irgendwie. Also es war zumindest eine steile Lernkurve und die ging ja seitdem weiter.
Ja. Ich kenne das von mir selbst, dass ich so Tipps von meinen Eltern nicht allzu gerne annehme und auch selten danach frage, ehrlich gesagt. Wie ist das bei dir?
Er ist irgendwie ein bisschen fies. Weil wenn man, also ich meine, es gibt ja häufig Tipps. Und bei mir, du wohnst alleine jetzt, ich wohne auch bei meinen Eltern. Und da, egal, was ich mache, wenn der Tipp kommt, am Ende hätte ich mir wahrscheinlich doch besser die Jacke anziehen sollen. Also irgendwie haben sie am Ende immer recht. Das ist ja ziemlich anstrengend, weißt du? Ich versuche mich dann dagegen irgendwie dann zu wehren und mache dann halt die Erfahrung, dass es am Ende doch falsch war.
Und was war so der wertvollste Tipp in der Ironman-Vorbereitung jetzt, wo du gesagt hast, ah Mist, er hatte recht?
Den er nicht beherzigt hat.
Ja, also ich glaube, es ist einfach, ja, Training hilft halt mehr als kein Training, würde ich sagen. Also
ja, gut.
Ja, also wenn wir uns mal anschauen, was macht ein Triathleten aus? Schwimmen, Radfahren, Laufen, ja klar, Haken dran. Wechsel als vierte Disziplin, okay, jetzt auch auf der Langdistanz jetzt nicht so wichtig, aber es kommt auf jeden Fall das Thema Ernährung rein und auch so das Thema Lebenswandel. Und
dann geht es um das Schlafen.
Ja, und
ich halte mich nicht so richtig an irgendeinen Schlafrhythmus. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal wirklich alles dran setzen würde, dann müsste ich eigentlich früher ins Bett gehen und könnte dann dafür auch früher aufstehen und meinen Körper früher wieder sagen, jetzt wach, jetzt Training. Ich glaube, das würde dem ganzen Trainingsrhythmus ganz gut tun.
Also ich glaube, diese Startzeit von 7 Uhr in Kalmar, das ist für dich wie im Jetlag irgendwie. Ne? Also das werden wir schon die nächste Woche noch ein bisschen etablieren müssen, dass wir einfach mal früh schlafen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen neben der Infektanfälligkeit, die vielleicht auch damit zu tun hat, so ein bisschen das Problem, seitdem es nicht mehr die feste Tagesstruktur durchs Thema Schule gibt, ist das so ein bisschen wegerodiert bei dir, so das Thema Tagesrhythmus, oder?
Ja, auch, also ich wollte die letzten Wochen oder die letzte Woche mich auch das einmal wandeln, weil jetzt vor Kalmar, das wäre Zeit jetzt dafür. Aber das Problem ist, ich bin halt einfach durch die Krankheit nicht eingeschlafen. Ich hatte extreme Schlafprobleme dadurch. Ich bin einmal erst, einmal erst um 8 Uhr eingeschlafen. Und ich meine, selbst wenn ich mir da Mühe gebe und früh ins Bett gehe, dann bringt dann auch nichts.
Ja, das stimmt. Hat dich irgendwas überrascht in der Vorbereitung?
Ja, also ich habe bis jetzt noch nicht einmal danach gedacht, wie lang das Rennen eigentlich ist. Und ich habe zwar schon lange Sachen gemacht und war dann immer überrascht, wie lange die dann doch sind. Und ich glaube, ich werde sehr überrascht davon, wie schlecht es mir in Kalmar gehen wird. Weil ich unterschätze das, glaube ich, extrem.
Ja, aber du hast alles getan, ja. Wir haben ja doch auch außerhalb des Schwimmen, Radfahrens, Laufen, wir haben zum Beispiel sehr, sehr viel über das Thema Ernährung gesprochen, ja. Und sind da ja auch jetzt inzwischen gemeinsam in der Betreuung durch Caroline Rauscher. Jonas weiß inzwischen auch, wie lecker die Pampe schmeckt und so weiter.
Achso, die Pampe finde ich gar nicht mal so schlimm. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Und ich finde auch, also ich hatte noch nicht einmal Muskelkater danach. Das ist echt
super. Genau, Regi und Pampe und so. Also da haben wir schon auch viele Register gezogen. Und das werden wir auch nochmal nächste Woche im Detail durchgehen, wie dann eben unsere Nutrition-Strategie im Rennen sein wird. Wir haben auch noch einen Call mit Caro geplant. Und also ich glaube, das sind so die Dinge. Das ist eben der große Vorteil von Jonas jetzt gegenüber komplett Neueinsteigern. Der kriegt eine ganze Menge mit,
ja,
weil eben die Erfahrung schon da ist.
Thema Nutrition, das ist aber auch meine größte Sorge, weil ich habe, sobald ich irgendwas schneller mache, dann kriege ich immer ein bisschen Magenprobleme. Ich weiß das jetzt beim Halbmarathon zum Beispiel, da hatte ich zwischen Kilometer 12 und 14, bin ich extrem eingebrochen und auf einmal war alles wieder weg. Ich konnte wieder genauso weiterlaufen. Und auch in Hamburg, die habe ich dieses Jahr gemacht und letztes Jahr die Kurzdistanz. Beim Laufen hatte ich irgendwie immer ein bisschen Ansätze von Magenkrämpfen. Ich weiß nicht, also letztes Jahr lag es definitiv daran, dass ich noch einen Haufen Pampe übrig hatte nach dem Radfahren und gedacht hat, das muss jetzt rein. Mhm. Das war nicht die richtige Idee. Aber dieses Jahr hatte ich auch wieder so ein bisschen Ansätze von Belastungsmagenkrämpfen irgendwie.
Ja, ja, wer da nicht im Bilde ist, Pampe ist eben ein hoch energiedichtes Kohlenhydratprodukt in flüssiger Form. Also wir werden uns beide im Ironman nur flüssig ernähren, indem wir eben auf die Pampe setzen, die wir entsprechend verdünnen, dass sie auch runtergeht und nicht im Hals kratzt und brennt. Da haben wir schon auch uns rangetastet, was wir so vertragen können. Und da gehören dann manchmal auch so Dinge dazu, wie so ein Halbmarathon, wo es eben nicht läuft, um die Erfahrung zu sammeln, hey, wie fühlt sich das an, wenn es nicht läuft? Weil am Ende zählt dieser 17. August und, nee, 16. ist es, ne? Genau. Ja. 16. August und der kommt jetzt sehr schnell nahe und da sind die Hausaufgaben jetzt gemacht.
Ja.
Frank, gibt es bei dir noch was, was dich überrascht?
Was mich überrascht, jetzt im Hinblick auf Jonas oder?
Egal, erstmal. Oder also bei dir in der Vorbereitung generell.
Ja, positive Überraschung, indem ich jetzt eben dann doch gemerkt habe, hey, es läuft, nachdem ich lange dachte, boah, ja, irgendwie auf der einen Seite ist dieser Renntermin so spät, aber auf der anderen Seite komme ich doch nicht so richtig in Trab. Also, ja, ich bin, wie gesagt, mit den Monaten in der Summe ganz gut zufrieden. Ich vergleiche auch immer, was habe ich in der Vergangenheit trainiert. Also es sind jetzt nicht die größten Trainingsumfänge, die ich in den einzelnen Jahren hatte, aber auch nicht die geringsten. Und von daher glaube ich schon, dass oder ich erwarte keine ganz großen negativen Überraschungen. Ich glaube schon, dass ich so vom Körpergefühl, vom Pacing und so das einigermaßen im Griff habe. Auch so von der Ernährungserfahrung her, dass ich das Rennen irgendwie solide über die Runden kriege. Überrascht bin ich eher von diesen krassen Leistungssprüngen, die Jonas gemacht hat, vor allen Dingen im Laufen. Wie gesagt, 8 Minuten über 10 Kilometer bei einer vollen Ausbelastung meinerseits. Das ist einfach schon mal eine ganz andere Dimension, in der da läuft. Und ich sehe ja, was da an Trainingskilometern drin steckt. Das ist jetzt auch nicht so viel, wie ich in Spitzenjahren hatte. Mhm. Also von daher überrascht mich Jonas, als dass ich, also bei mir, ich kann das, glaube ich, besser eingrenzen, eben aufgrund dieser Erfahrung. Ja, ich erwarte jetzt auch keine Riesenüberraschung. Ich werde keine Bestzeit aufstellen in Kalmar. Also das auf keinen Fall. Aber ich glaube schon, dass es ein solides Rennen geben wird. Mhm. Ja, und dann werden wir sehen, wie es unter uns beiden da ausgeht.
Mhm. Wo ich extrem überrascht war, das muss ich noch einmal sagen, als wir beim Hamburg-Triathlon auf der Kurzdistanz, als ich in die Wechselzone gerannt bin, noch alle Fahrräder da standen. Ich weiß nicht, also das ist, glaube ich, Papa auch ein Dorn im Herd im Bilde. Ich weiß nicht, irgendwie da war ich extrem überrascht, dass auf einmal neben mir auch keine anderen gelben Badekappen mehr waren. Mhm.
Ja, das war schon krass, dass du so geschwommen bist da, ja, irgendwie, ich weiß es von mir, ich bin ein mittelguter Schwimmer, aber sobald ich im Neo stecke, geht's richtig ab, und das scheint bei dir ja auch so zu sein, dass du gewaltig vom Neo profitierst, und da haben wir in Kalmar, anders jetzt als in Rot oder so zum Beispiel, auch die Garantie, wir werden sicher mit Neo schwimmen, ja, in der Ostsee. Also das kommt uns schon zugute da, und da war ich entsetzt überrascht, dass ich als eigentlich sehr, sehr guter Schwimmer, da von meinem Sohn, der nicht viel Schwimmen trainiert hat, auf einmal 2 Minuten aufgebrummt bekommen habe da. Ja, aber das wird in Kalmar anders.
Hast du was von Jonas gelernt?
Von Jonas habe ich gelernt, dass Jugend einfach ein Vorteil ist. Ja. Ja, man schon sich glücklich schätzen darf, wenn die Orthopädie keine Grenzen setzt. Ja? Also bei Jonas waren es jetzt andere Faktoren.
Bei mir werden dann Grenzen gesetzt in 25 Jahren, weil da muss ich sagen, habe ich noch einiges aufzuholen, nicht in 25 Jahren, sondern wenn ich 25 bin, weil dann kann ich mich nicht mehr bücken, weil ich so ungelenkig bin, da muss ich dringend dran.
Ja, also ich habe auf jeden Fall von ihm gelernt, und das würde ich, wenn ich mein Leben nochmal leben dürfte, anders machen, dass man sehr, sehr, sehr davon profitiert, indem man eine breite sportliche Ausbildung hat. Mhm. Ja, weil, gut, er hat auch so seine Einschränkungen, wenn wir mal so aufs Thema Beweglichkeit gucken, da bin ich ja eigentlich fast beweglicher mit meinen 50 Jahren als er mit seinen 18. Aber das ist auch eine Sache, die könnte man ja trainieren.
Das ist auch eine Sache der Generation. Bei mir sind extrem viele, also außer fürs Abi, weil man, da gab es eine Prüfung, wo man Beweglichkeit machen musste, die habe ich nicht gemacht. Aber da waren auf einmal alle beweglich. Aber davor waren wirklich auch alle extrem verkürzt.
Ja, ne? Also ja, das habe ich eben aus seiner Biografie für meine gelernt. Ich würde manche Dinge anders machen. Ja, also ich bin immer den Weg des geringsten Widerstands gegangen. Zum Beispiel, ich sehe, was die in der Grundschule an Sport gemacht haben. Ich war immer der sich hinter den großen Turnmatten versteckt hat, weil ich keinen Bock hatte. Mhm. Weil ich völlig unsportlich war als Schüler. Ja, und bei mir kam es dann erst so mit dem Schwimmen, dass ich Lust an Sport hatte. Aber ich habe mit Schwimmen im Verein angefangen mit 10 Jahren. Also auch schon zu spät für eine Schwimmerkarriere. Mhm. Und das war mein erster wirklicher Sport, den ich gemacht habe. Und auch der einzige über viele Jahre. Das Laufen kam erst viel, viel später dazu. Und das sehe ich einfach bei Jonas. Das sind so die schönen Überraschungen. Eine gute sportliche Grundausbildung lohnt sich immer. Ja. Und das ist einfach auch ganz wichtig für unsere Gesellschaft, dass wir das wieder erkennen. Ja. Und diese Forderungen der täglichen Schulsportstunde und so, das ist so, so wichtig. Und darum glaube ich auch, dass wir solche Leuchtturmprojekte brauchen, wie Olympische Spiele und so, um den Sport wieder mehr zu verankern. Mhm. Ja. Also das ist schon, toll und ich glaube, es hilft einem auch in anderen Lebenslagen. Also ich bin froh, dass ich diesen Ausdauersport habe. Mir kommen die besten Ideen immer beim Laufen irgendwie. Und ja, von daher sehe ich den Sport nicht so isoliert. Er ist einfach Teil des Lebens und Lebensstil, unabhängig von irgendwelchen Leistungszielen oder so. Ich habe auch kein konkretes Zeitziel jetzt für Kalmar. Ich möchte einfach einen tollen, schnellen Wettkampf machen. Und ja, das habe ich eben bei Jonas gesehen, dass jeder Sport auf andere Sportarten einzahlt. Das habe ich noch nie so krass gesehen wie bei dir jetzt. Also selbst Volleyball. Ich meine, wir haben es umgekehrt gesehen. Jonas hat ja auch mal so die Ambition, ich werde ein richtig toller Volleyballer, wo ich dann gesagt habe, ja, entweder kannst du sehr, sehr lange, sehr schnell Radfahren oder du kannst beim Volleyball hochspringen. Das schließt sich aus. Ja, aber die eine Muskulatur ist fürs andere nicht geeignet, ja. Er hat da trotzdem irgendwie geschafft, das alles ganz gut unter einen Hut zu bekommen.
Das war lustig zu sehen in Fuerte. Wir haben da ein Lauf-ABC gemacht und irgendwie, da war irgendwas mit Springen, irgendwie Hopserlauf oder sowas. Da hat man echt gesehen, dass das hauptsächlich Ausdauersportler sind und dass ich ein bisschen Volleyball gemacht habe.
Ja. Ihr habt euer internes Battle untereinander jetzt schon so ein paar Mal angerissen. Wie viel Ernst ist da wirklich dabei und bleibt ihr dabei, dass ihr das so angeht?
Naja, ich sag mal so, ich bin nicht am Start, um Zweiter zu werden. Also da ist schon, das Einzige, was das verhindern darf, ist, wenn mein Magen nicht mitspielt. Ansonsten wäre ich schon enttäuscht, wenn ich nicht schneller wäre.
Ja, also wenn wir noch mal ein paar Monate zurückschauen, für Jonas stand irgendwann fest, ich werde in diesem Jahr 2025 eine Langdistanz machen. Ja, und ich habe ihn irgendwann gefragt, ja, wie stellst du dir das vor? Soll ich dich coachen vom Streckenrand oder sowas zusammen machen? Und dann kam die Antwort, ich freue mich schon auf den Moment, wo ich dich auf dem Rad überholen werde. Ne? Und seitdem ist eigentlich das Battle da.
Okay.
Ja, und
mittlerweile bin ich nicht mehr so optimistisch, dass ich dich unbedingt auf dem Rad überhole. Das ist, glaube ich, sehr ausgeglichen.
Ja, also wenn wir jetzt mal so in unsere jüngsten gemeinsam sportlichen Dinge reinschauen, wie gesagt, dieser Night Run in Frankfurt, das war echt krass. Es waren 3 Runden und da hätte nicht viel gefehlt, dann hätte er mich irgendwann überrundet. Ja, 8 Minuten auf 10 Kilometer ist echt eine richtige Packung. Aber das ist ein isolierter einzelner Lauf. Ja, also Jonas weiß noch nicht, wie es ist, wenn wirklich der Magen quer hängt oder man einen Krampf hat und so weiter. Und dann
doch, einen Krampf habe ich Erfahrung mitgemacht.
Ja. Und dann hier die Kurzdistanz in Hamburg, da war für mich schon klar, dass du vor mir da sein wirst, aber ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass wir uns häufiger sehen und dass du nicht schon beim Schwimmen so weit wegschwimmst. Auf dem Rad war es, glaube ich, unter einer Minute, die ja schneller gefahren ist als ich, und ich glaube, ich werde besser schwimmen in Kalmar, als ich es in Hamburg getan habe, und ich glaube, wir werden uns beim Schwimmen nicht so viel tun. Ich glaube aber auch, dass ich auf dem Rad über die 180 Kilometer, da werde ich mir nicht viel schenken lassen von dir. Ja? Also ich glaube schon, dass wir bis Ende Radfahren einigermaßen konkurrenzfähig sind.
Ich vermute mal, dass da auch einfach deine Erfahrung einzahlt, dass ich beim Radfahren jetzt auf jeden Fall, wenn ich von dir wegkomme, nicht weit wegkomme, wenn ich überhaupt an dich rankomme, weil ich glaube, jetzt, wo du ein bisschen schwimmen warst, bist du auch wahrscheinlich schneller im Wasser.
Ja, also wir haben schon eigentlich beschlossen, dass wir zusammen starten werden beim Rolling Start. Mhm. Ne? Und dass wir, ja, und dann werden wir gucken, wo wir uns sehen. Ja, also ich weiß, wenn alles gut läuft, dass ich beim Laufen keine Chance habe. Aber ich weiß auch, dass es eine gewisse Chance gibt, dass er hochgeht. Aber ich freue mich natürlich, wenn er einen großartigen Wettkampf hat und werde auch alles dafür tun. Ich habe zwar immer, wenn jetzt irgendwie Leute mit Tipps kamen oder so, ich habe immer gesagt, macht ihn schnell, aber nicht zu schnell, aber ich möchte natürlich, dass er das Bestmögliche erreicht, egal wie ich im Verhältnis dazu stehe. Und da haben wir eben dann auch viele gemeinsame Register gezogen. Im Equipment haben wir uns beraten. Kollege Lars hat dich noch beraten hier mit ein paar Dingen. Irgendwann rief Björn Geestmann an, unser aller Coach, und sagte, hey, wir haben bei uns im Bikefitting einen Platz frei. Und da habe ich gesagt, ja, da muss Jonas hin. Also ich bin eigentlich gut gefittet, ja. Und
zu dem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, da muss Jonas hin, da habe ich noch geschlafen.
Da musste ich ihn aus dem Bett holen, genau. Und von daher haben wir uns schon da viel beraten irgendwie. Ich möchte einfach, dass er einen großartigen Wettkampf hat. Ich werde für mich das Beste rausholen. Ich weiß, meine einzige Chance ist, dass er platzt, dass er hochgeht. Ich wünsche es ihm natürlich nicht.
Ja.
Also ich würde mich freuen, wenn er geduscht im Ziel auf mich wartet, weil das entspricht unserer Leistungsfähigkeit in allen drei Disziplin isoliert in der Summe, aber auf so einer Langdistanz kann vieles passieren und ja, natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ich ein bisschen sehen könnte von ihm, ja, also wenn wir uns auf dem Rad gegenseitig überholen, dann macht das, glaube ich, noch mehr Spaß. Ich weiß aber, wie gesagt, der ganz, ganz, ganz große Unterschied liegt beim Laufen und da hätte er, glaube ich, Blanco im Marathon die Chance, eine Dreiviertelstunde schneller zu laufen als ich. Das werden wir jetzt sehen, wie das auf einer Langdistanz ist. Ja, wir haben schon geguckt, wo gibt es Begegnungsstrecken in Kalmar. Da gibt es so ein paar, also mich würde es freuen, dich zu sehen, genauso wie ich mich gefreut habe, dich hier in Hamburg zu sehen und zu sehen, es geht dir gut. Und ja, ne, auch wenn du schon auf dem Rückweg warst und nicht erst auf dem Hinweg auf der Laufstrecke.
Ich glaube, das war gar nicht das Problem. Ich glaube, das, was sich geärgert hat, war, glaube ich, das beim Rad, oder?
Beim
zu sehen? Beim Laufen war es ja klar, dass wir uns da irgendwie sehen.
Ja. Also ich habe schon den Ehrgeiz, bis Ende des Radfahrens konkurrenzfähig zu sein in unserem internen Battle.
Mhm. Es würde mich auch nicht wundern, wenn du, Verzeihung, wenn du vor mir vom Rad steigst.
Ja.
Jetzt so, wo ich deine Radperformance, ich glaube, die Erfahrung und das Ganze, das zahlt schon sehr darauf ein.
Ja, wie gesagt, für mich ist es die 12. Ich habe 12 Langdistanzen hinter mir. Für dich wird es die erste sein. Und er hat schon gesagt, also er möchte schon so angehen, wie es seiner Leistungsfähigkeit entspricht. Auch jetzt mal die Trainingspausen weggedacht. Aber das birgt natürlich enorme Risiken.
Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gegen eine Wand laufe.
Okay.
Und dann schauen wir mal, ob das wirklich so sinnvoll war.
Und von daher die Reiseplanung, du hattest danach gefragt, wir reisen nicht am nächsten Morgen ab. Ich werde ja wieder alleine fahren müssen dann am Steuer. Und wir haben die Fähre zurück erst an dem Montag gebucht. Ja, am Sonntag gibt es ja noch die Slotvergabe. Ja, die ist ja eine ganz besondere. Es gibt ja zwei Slotvergaben. Einmal die für die Ironman-Weltmeisterschaften dieses Jahres. Da gibt es 20 Slots für die Frauen in Kona und 65 für die Männer in Nizza. Und dann gibt es im Anschluss ja noch die Slotvergabe nach dem neuen Schema. Und da bin ich dann wirklich gespannt, wo wir im Ranking gegeneinander stehen, ja, weil da bin ich ja dann in einer deutlich im Schnitt langsameren Altersklasse unterwegs als Jonas. Das heißt, der Umrechnungsfaktor der tatsächlichen Endzeit ist ein anderer. Wie viel musst du?
Ich glaube, es ist gar nicht mal so groß. Das sind entweder 7 oder 3 Okay, das ist schon viel, wenn man das auf 10 Stunden rechnet, aber entweder sind es 3 oder 7%.
Du hast es mal in Minuten umgerechnet, wie viel schneller du sein musst bei mir, um in diesem altersklassenbereinigten Ranking trotzdem vor mir zu sein.
Irgendwie 45 Minuten oder sowas.
Ja.
Müsste passen, glaube ich.
Ja, also das werden wir sehen. Ja, da gibt es eben diese beiden Slotvergaben und wir müssen auch noch drüber verhandeln, wer denn zahlt, wenn Jonas sich für eine WM qualifiziert.
Ist die Kreditkarte mit dabei?
Ich habe meine dabei, ja.
Okay.
Ja, und
no pressure.
Ja, ich entscheide mich dann wahrscheinlich erstmal direkt nach dem Ironman, ob man das normal machen will. Ja. Und dann habe ich einmal drüber geschlafen und dann sieht die Entscheidung vielleicht auch schon ganz anders aus.
Ja, ich meine, das wird auch Anna bestätigen können. Im Ziel ist erstmal so das Gefühl, boah, krass, ey, boah, bin ich fertig. Never ever again. Und das
hatte ich nie, ehrlich gesagt.
Okay.
Also, nee, ich glaube nicht.
Ja, wie gesagt.
Schon sehr, sehr fertig, aber nicht gedacht, dass ich das nicht nochmal mache.
Nachdem ich das erste Mal dieses Gefühl hatte, ich habe mich 12 weitere Male angemeldet und ihr werdet es auch sicher danach wieder tun. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass das meine letzte Langdistanz wird. Ich bin jetzt auch nicht abergläubisch und glaube, dass bei Nummer 13 irgendwas passiert. Es ist so viel passiert bei den 12 anderen. Also es wird wieder, ich habe immer damals gesagt, auf so einer Langdistanz sammelt man Lebenserfahrung wie sonst in einem ganzen Lebensjahr. Ja, vielleicht kannst du das bestätigen.
Ja, das
also,
würde ich so unterschreiben.
Also es ist doch etwas, was hängen und haften bleibt, ja, was nicht irgendwie schnell in Vergessenheit gerät. Ja. Und gerade die erste Langdistanz, also Jonas wird sicher am Montag oder am Sonntag nach dem Rennen ein anderer Jonas sein als am Freitag vorher.
Ja, bestimmt.
Ja.
Ich würde gern so langsam zum Ende kommen und deshalb mal Butter bei die Fische. Was ist jeweils euer Ziel als Best-Case-Szenario und dass ihr in Anführungszeichen nur zufrieden seid mit eurem Tag?
Minimalziel ist natürlich immer Finishen, aber das ist natürlich so eine Plattitüde irgendwie. Meine beste Langdistanz war eine Zeit von 9 Stunden 12 in Rot 1996 unter den damaligen Bedingungen. Und ich habe damals gesagt, das war das Rennen meines Lebens, besser geht es nicht. Das hat sich danach dann viele, viele Male bestätigt, dass es nicht besser ging als damals. Ich möchte schon unter meinem aktuellen Zustand das Bestmögliche aus mir rausholen, wofür das dann gut sein wird. Also ja, ich denke mal, irgendwie man wird so nach einer Stunde 10 auf dem Rad sitzen. Und ich habe schon den Ehrgeiz, nah an die 5 Stunden heranzuradeln. Die Strecke ist flach, es hängt natürlich viel am Wind und so, aber das wäre schon ganz, ganz schick. Dann wäre ich bei 6 Stunden 10, dann würden noch 3 Stunden 50 bleiben für den Marathon, um unter 10 Stunden zu kommen. Oh, das wird hart. Mhm. Ja, also ich glaube schon beim Laufen, das Laufen ist definitiv meine schwächste Disziplin, glaube ich, momentan. Und ja, also ich weiß gar nicht, ich wusste immer exakt meine Zeiten von den letzten Rennen. Ich weiß meine Zeiten von Frankfurt und Roth aus diesem Doppelpack vor 2 Jahren, weiß ich nicht auswendig, ja. Von daher, ja, ich werde natürlich am Ende irgendwo eine Zeit stehen haben und die einordnen so in meine 13 Langdistanzen. Aber es ist mir eigentlich relativ egal. Ich möchte ein gutes Rennen haben. Ich möchte einen soliden Lauf haben, ohne ganz großen Einbruch. Ja, und das wird irgendwo zwischen 10 und 11 Stunden liegen.
Mhm. Jonas, bei dir?
Ja, also bei mir ist es meine erste Langdistanz. Ich kann noch nicht einschätzen, wie hart das am Ende wird. Deswegen natürlich auch bei mir ankommen erstmal für die erste Langdistanz, glaube ich, ein Ziel. Und dann natürlich auf jeden Fall, also ich werde alles daran setzen, dass ich nicht Zweiter werde in unserer internen Wertung. Und ich würde auch gerne unter 10 Stunden landen. Ich schätze mal, ich ziele so auf was irgendwie 9 Stunden 30, zwischen 9 Stunden 30 und 10 Stunden.
Nein, ich hab die 9 Stunden 12 eben nicht ohne Grund erwähnt, weil ja, genau, das war lange so dein Ziel.
Das war lange mein Ziel, ich war jetzt lange krank und ich bin mir sicher, also es wäre nicht unwahrscheinlich, dass ich auch auf diese Zeit angehe und dann völlig aufgehe. Das werden wir dann im Rennen sehen, wie ich mich fühle. Aber du kannst dir sicher sein, wenn es diesmal nicht klappt, dann gehe ich nochmal an den Start und irgendwann wird die Zeit fallen.
Ja, da gehe ich eh davon aus, dass du das nochmal machen willst.
Ja, also Jonas hat ein so gewaltiges Talent und ich habe ja viele kommen und gehen sehen, aber da steckt wirklich Talent drin. Also wir haben auch schon intern drüber diskutiert, wie wäre es mal so ein Jahr als Profi zu machen, ne? Und das sehen wir ja auch bei Lars. Lars sagt auch, ich wäre ein Profi, der aber nicht um Profisiege mitkämpfen könnte. So wäre es bei Jonas auch, so sieht er es auch realistisch. Aber ich glaube schon, er kann so im Age-Group-Bereich, auch in dieser jungen Altersklasse, da hat er ja noch 6 Jahre quasi, kann der schon ordentlich was reißen. Und ja, ich finde das mutig von ihm zu sagen, hey, ich möchte auf diese gute Zeit angehen. Und auch wenn die Vorbereitung jetzt nicht optimal war, ich mache nicht da einen auf Nummer sicher, sondern ich werde es versuchen und dann gehe ich halt hoch. Er weiß halt noch nicht, wie sich's anfühlt, wenn man wirklich hochgeht. Also ja,
ja, und auch je nachdem, zu welchem Zeitpunkt.
Ja.
Ja. Und ich glaube, du bist ohne Wattmessung unterwegs, oder hast du es mittlerweile?
Nee, ist glaube ich noch nicht angekommen.
Nee.
Ich bin ohne Wattmessung unterwegs und.
Wäre jetzt auch zu spät.
Ja. Ja, nee, ich hoffe einfach.
Und hast ein gutes Körpergefühl?
Oder vertraust
darauf?
Ich bin sehr oft schon geplatzt.
Okay.
Ich habe, also, das geht so wahrscheinlich nicht auf. Aber ich habe nicht gelernt aus vielen anderen Rennen davor.
Wie gehst du das Pacing dann an?
Ich habe eine Zeit im Kopf und den ersten Kilometer, das habe ich aus Hamburg dieses Jahr gelernt, den gehe ich nicht in der Pace an, beziehungsweise ich hatte in Hamburg vor, irgendwas bei, was weiß ich, ich glaube 38 Minuten, 37 Minuten zu laufen. Bin den ersten Kilometer aber in 3:25 angegangen.
Ja, okay.
Das ist völlig viel zu schnell sogar für die Pace, die ich am Ende laufen wollte und bin dann am Ende auch aufgegangen ein bisschen. Und deswegen werde ich den ersten Kilometer langsamer angehen und dann die Zeit laufen, die ich mir rausgesucht habe, so lange, bis es halt nicht mehr geht.
Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Das klappt meistens nicht. Aber ja.
Kriegst einen Klaps auf den Po, wenn ich vorbeilaufe.
Drück die Daumen.
Sehen wir dann, ja. Ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass ich aufgehen werde.
Okay.
Ja.
Ihr habt es alle gehört. Was wünscht ihr euch gegenseitig für den Renntag?
Ich wünsche Jonas natürlich, dass es aufgeht, ja, und dass er einen grandiosen Tag erlebt. Und wenn es nicht aufgeht, wünsche ich mir, dass er da viel lernt fürs Leben, ja, weil, wie gesagt, man sammelt ein Jahr Lebenserfahrung an diesem einen einzigen Tag. Ja, so das Gesamterlebnis, ich glaube, da haben wir uns was Schönes für ausgesucht, einen echten Leckerbissen. Ja, es ist jetzt was anderes als damals. Schwerin war ein tolles Rennen, aber es war halt anonym ohne Zuschauer irgendwie. Das ist schon was einen bereichert und ja, das, das wünsche ich mir für dich, dass du am Ende sagst, hey, das war gut und ich mach's nochmal und nicht, boah, war das bitter und sowas mache ich nie wieder.
Mhm. Ja, ich wünsche dir auch ein sehr tolles Rennen. Ich meine, du kannst Erfahrung darin, du weißt, wie sich das anfühlt. Und ich wünsche uns auf jeden Fall beiden auch, dass wir keinen Platten kriegen, weil davor habe ich richtig Angst.
Also, wenn ich irgendwo schneller bin, in Hamburg war es nur der zweite Wechsel, aber ich glaube, beim Reifenwechseln würde ich dich schlagen.
Wenn ich einen Platten habe, dann hast du gewonnen. Ich komme an, aber das dauert.
Okay.
Das wird nicht passieren. Wünsche ich euch, dass ihr keine Panne habt und das gut durchbringt.
Ja, was wir noch ankündigen können, wir werden eine Videokamera mitnehmen, ja, also nicht ins Rennen, aber über unsere Reise, über unser Erlebnis, über unsere Vorbereitung wollen wir schon noch so ein bisschen berichten, dann auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider. Und wir wünschen uns natürlich, wenn viele Leute uns tracken und anfeuern dann, ja, also es werden nicht viele von denen, die das jetzt hier hören, vor Ort sein, aber der Ironman-Tracker, der wird natürlich funktionieren und da sind zwei Wechsels drin und ja, da wird man dann sehen, wie die Punkte auf der Karte sich im Verhältnis zueinander bewegen werden.
Jo.
Ja, der Tracker wird auf jeden Fall eingeschaltet. Vielen Dank euch, dass ihr hier zu Gast wart. In dem Fall. Und ja, gute Reise und gutes Ankommen.
Ja, danke dir, Anna.
Danke.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüssi. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up. Champion.